Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, natürlich heute wieder mit dabei, mit einem Pferd in einem türkisfarbenen Pullover und einer, ja, eigentlich pastellfarben gekleidet heute.
Dirk Schwitzke, mit einem Pferd überrascht mich jetzt, aber...
Pferd auf der Brust.
Deine Fantasie geht
aus. Ja, stimmt, hätte man denken können, du bist hier mit einem Pferd an der Leine reingekommen. Okay, wir lassen es einfach mal so stehen, die Bilder sind im Kopf gepflanzt.
Genau, Bilder. Kopfkino abgelenkt vom
so,
Thema.
So sieht's aus, ja, ist ja auch eigentlich ein... Ja, was soll man sonst auch erzählen? Sonst hat man als erstes Thema, haben wir uns ja ein Thema hier mit reingenommen, wo man auch Kopfkino hat, US-Wahlkampf. Wir hatten jetzt die Debatte gesehen, Kamala Harris und Donald Trump.
Immer unterhaltungswert.
Auf jeden Fall. War es zumindest, hast du die live gesehen oder hast du dir die Zusammenfassung angetan?
Um die Uhrzeit gönne ich mir meinen normalen Nachtschlaf, sage ich hier in Mitteleuropa bin. Das ist dann die normale Zeit. Ich weiß, dass bürgerliche Arbeitszeiten sind, finde ich ja ungewöhnlich, aber diejenigen, die morgens vor 11 Uhr vormittags aufstehen müssen, konnte ich sowas nicht geben. Einige sind auch ganz besonders früh aufgestanden und dann schon um 2 Uhr aufgestanden, aber auch das ist nicht mein Rhythmus.
Also okay.
Von daher habe ich es dann Spezies wie dir überlassen, die live zu sehen.
Ja gut, die Kernschlafzeit liegt ja auch nur zwischen 12 und 2 Uhr. Davor, danach ist Luxus. Also du kannst sozusagen dann nächste Mal bei der Debatte auch live dabei sein. Wir können uns ja gerne
mal
einen Code
wieder
schließen.
Was gelernt von dir.
Genau. Und können uns dann sozusagen per Videocall dann zusammen morgens da hinsetzen und uns das ansehen. Nein, aber es reicht ja tatsächlich auch, wenn man sich die Zusammenfassung anschaut.
Mhm. Und oder die Kommentare.
Oder die Kommentare, genau. Wobei beides dann sicherlich ganz amüsant ist. Aber Donald Trump hat natürlich seinen Namen wieder alle Ehre gemacht. Relativ stark versucht aufzutreten, aber...
Seine Stammwählerschaft mehr angesprochen als die breite Mitte.
So sieht's aus, ja. Und das, glaube ich mal, könnte auch tatsächlich so ein bisschen der Punkt sein, wo die gute Frau Harris dann tatsächlich überzeugen wird, weil sie einfach so diese, das Gros mehr wieder vertritt oder beziehungsweise einfach auch eine, ja, wie soll man sagen, eine Seriosität ist jetzt das falsche Wort, aber eine gewisse... Autorität oder vielleicht Stabilität darstellt. Und bei Donald Trump ist es ja tatsächlich so, dass man immer von den einen Extrem ins nächste schwingt und das macht es natürlich dann schwierig. Klar, für eine bestimmte Wählerschaft interessant, aber eben für die breite Masse, glaube ich, schwierig zu verstehen, oder?
Ja, man muss eben sehen, welche Wählerschaft Donald Trump anspricht. Er spricht einmal diejenigen an, die mit dem Bauchgefühl her ihn wählen, deren Interessen er eigentlich nicht vertritt, die aber jeden Tag genau das, also habe ich das einmal gehört, genau das jeden Tag in den Fernseher brüllen, was er jeden Tag sagt. Und denen dann egal ist, dass die Steuer- und Wirtschaftspolitik für sie eigentlich überhaupt nicht die richtige ist, verbunden mit denjenigen, die ihn aus rationalen Gründen wählen, die kultiviert sind und die überhaupt nicht mögen eigentlich, aber die einfach wissen, dass er für sie die besser verdienenden, die günstigeren Steuerkonzepte hat. Und er versucht dann eben aus seiner Koalition der schlichten Gemüter und der Wohlhabenden eine Mehrheit oder eine ausreichend große Minderheit zu wählen, um die Mehrheit im Wahlmännerkollegium zu kriegen. Das ist in den USA ja immer wichtig. Genau. Dass dort nicht der Präsident mit der Mehrheit der Stimmen, sondern mit der Mehrheit der Wahlmänner gewählt wird. Und das hängt in dem etwas schrägen Mehrheitswahlrecht in den USA dann immer von sehr wenigen Bundesstaaten ab, die darüber entscheiden, wer Präsident wird. Das sind einmal die sogenannten Rust Belt Staaten, die überwiegend weiß bevölkerten Nordstaaten, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, die Südstaaten, North Carolina und Georgia und den sogenannten Sun Belt, also im Süden Nevada und Arizona, die da gerade auf der Kippe stehen. Und diese 7 Staaten sind die, um die sich Frau Harris und Herr Trump da gerade streiten. Und unabhängig, und da ist es relativ unwichtig, wer nun absolut die meisten Stimmen hat. Wenn man da, diejenigen, die sich da durchsetzen werden, dann wahrscheinlich die Mehrheit mal Wahlmänner-Gremium bekommen, weil alle anderen Staaten sowieso für Frau Harris oder sowieso für Herrn Trump sind. Und ja, auf diese Klientel ist es eben abgezielt, was wir da gesehen haben.
Ja, ist auch ganz spannend, du hast schon gesagt, die Wahlmänner, das Wahlmann-Prinzip ist ja tatsächlich so, da geht es auch um Straßenzüge. Ich habe mir das mal angesehen, da werden dann jedes Mal, also vor den Wahlen, immer wieder neu verteilt, welche Straßenzüge in welchen Wahldistrikten auf welchen Wahlmann sozusagen über oder zulässig oder mit reingenommen wird. Und das ist wirklich ein absolut hochpolitisch. Da werden dann irgendwie Zählungen vorgenommen, wie viele Leute wohnen da, wie viele sind wahlberechtigt und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Phänomen, was dort in den USA abgeht. Du hast natürlich vollkommen recht, dass es eigentlich im Endeffekt erstmals um die Stammwähler geht, weil man die sogenannten Swing States, die ja dann später sozusagen nochmal wichtig werden, da wird man erleben, dass man sozusagen diese ganzen Themen, die diese Staaten betreffen, ja erst kurz vor der Wahl sozusagen versucht zu adressieren. Also es wird auf jeden Fall nochmal spannend, denke ich. Was hast du da so für ein Thema oder Themen insgesamt mitgenommen? Gibt es da irgendwas, was dir aufgefallen ist, oder hast du jetzt so den Eindruck, das kommt eigentlich noch erst?
Also das Spannende kommt bei der US-Wahl, gerade bei den letzten US-Wahlen ja immer erst in den letzten Wochen.
Ja.
Aber was man generell sagen muss, ist, dass das, was wir so als normale, gerade deutsche Medienbeobachter und Medienkonsumenten mitkriegen, doch einen gewissen Bias zugunsten der Demokraten hatten, dass man schon vorsichtig sein muss, dass bei den letzten Wahlen, auch bei der Wahl, wo Biden gewonnen hat, sowohl die Umfragen, die hier kommuniziert wurden, als auch die allgemeine Berichterstattung sehr deutlich stärker einen Wahlsieg von Biden hervorgesagt hat, als dann nachher der Fall war. Da war die Wahl deutlich knapper, als das die Umfragen vorhergesagt haben. Und auch bei der Wahl von Trump gegen Hillary Clinton waren die Umfragen und das, was in den Medien, gerade auch hier in Deutschland, überwiegend berichtet wurde, alles immer sehr auf einen Wahlsieg von Hillary Clinton ausgerichtet. Und es hat kaum jemand mit einem Wahlsieg von Trump gerechnet. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das weiterhin, oder denke, dass das weiterhin der Fall ist und dass man, dass die Chancen für Donald Trump, auch wenn er weiterhin etwas schrullig und etwas undiplomatisch auftritt, weiterhin durchaus existent sind, auch wenn sicherlich diese Debatte jetzt ein Punktsieg für vorher ist, war. Was bedeutet das für die Märkte, wenn um jetzt mal den Bogen zu schlagen?
Wir sind ja kein Politik-Podcast.
Genau. Also grundsätzlich, für die Märkte ist es auf jeden Fall am besten, wenn es kein eindeutiges Ergebnis gibt, wenn also das Weiße Haus, also die Präsidentschaft an eine Partei geht und der Kongress oder zumindest eine Kammer davon eine andere. Denn ein Gridlock, eine Blockade in Washington ist für die Märkte auf jeden Fall am besten, wenn keiner radikale Programme durchsetzen kann und es letztendlich so weitergeht wie bisher, denn die Wirtschaft profitiert am meisten, wenn keine revolutionären Programme in die eine oder andere Richtung durchgesetzt werden. Grundsätzlich kann man sagen, dass für die US-Aktienmärkte, gerade für die Masse der Unternehmen, gerade für die kleinen Unternehmen, die in den letzten Jahren ein bisschen unter die Räder gekommen sind und auch für die eben nicht zu den großen Big-Tech-Werten gehören, Trump eigentlich eher besser wäre, weil Donald Trump schon durch seine protektionistische Herangehensweise für die klassischen Old-Economy-Werte, gerade für kleinere Werte, Industriewerte, eher vorteilhaft wäre. Interessanterweise nicht für Ölwerte. Für Ölwerte sind bis in der Vergangenheit immer die gerade demokratischen Präsidenten besser gewesen, weil die eben durch Restriktionen bei den Ölförderungen eben für etwas höhere Ölpreise sorgen. Und von daher würde ich sagen, wenn Donald Trump Präsident wird, wäre das erst recht ein Grund, hatten wir ja schon mal gesagt, erst recht ein Grund, geografisch mehr den US-Aktienmarkt zu überzugewichten, weil gerade bei der protektionistische Kurs von Donald Trump für europäische und auch chinesische Märkte und für andere Märkte eher ein Problem werden wird als für den US-Markt. Und da ist eben abzuwarten, wie sich jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht gibt es ja noch eine Debatte, oder wahrscheinlich gibt es noch eine Debatte, das entwickelt. Im Moment ist das Pendel ein bisschen Richtung Harris ausgeschlagen, aber die Wettbörsen sind dann noch weitgehend 50-50. Und werden die Schlagzeilen, die der Wahlkampf produziert, noch die ein oder andere Anlass für die ein oder andere Umschichtung im Aktienmarkt bieten. Die so oder so die Big Tech-Werte, denke ich, werden, die den Markt in den letzten Jahren gezogen haben, werden so oder so relativ unbeschadet von einem eventuellen Wahlausgang sein. Aber kleinere Old-Economy-Werte werden eher Trump-Werte in den USA, würde ich sagen, während die europäischen und die Nicht-US-Börsen eher Harris-Werte sind.
Ja, was ganz spannend ist, was man zumindest sehen konnte, war auch die Marktreaktion an den Börsen in Asien nach der Debatte. Die chinesischen Werte sind massiv unter Druck gekommen, weil nämlich US-Präsident oder der ehemalige US-Präsident Trump nochmal darauf hingewiesen hat, sollte er Präsident werden, werden die Strafzölle nochmal angehoben. Also was ich ganz spannend von der Voraussage her, das heißt jetzt vom jetzigen Niveau nochmal rauf, dann sind wir ja bald bei 200-300% oder was weiß ich, wie viel Prozent Strafzölle auf die chinesischen Produkte. Und das Interessante ist ja, dass ja die Demokraten das ja auch schon gemacht haben. Also so oder so wird China hier wirklich in die Mangel genommen, ist eigentlich egal. China kann sich dahingehend erstmal nur zwischen Tod und Teufel so ein Stück weit aussuchen, aber beides, es wird unangenehm werden. Also sicherlich auch nochmal ganz spannend für eben die chinesischen Unternehmen. Und wir haben ja auch in den letzten Tagen gesehen, die Demokraten nehmen sozusagen Donald Trump auch so ein bisschen das Ruder weg in dieser Richtung. Man hatte jetzt beim Senat und im Kongress einige neue Gesetze durchgepeitscht, dass zum Beispiel Biotechnologieunternehmen aus China restriktiver behandelt werden sollen, auf die Blacklist landen. Das heißt, da wahrscheinlich das Listing in den USA verschwindet und dass man eben auch nochmal andere Zulieferunternehmen nochmal stärker an die Kandare nimmt. Also hier geht sozusagen die Marschrichtung weiter und ist eigentlich für chinesische Unternehmen auf jeden Fall wirklich ein Problem. Ein Problem sicherlich heute nicht, die EZB-Sitzung. Wir nehmen jetzt nämlich auf um 13.12 Uhr, in einer Stunde ist soweit, da gibt es den Zinsentscheid, der wahrscheinlich bei 25 Basispunkten sein wird. Hier nicht wundern, es kann sein, dass tatsächlich eine höhere Entscheidung fällt. Das hat aber damit zu tun, dass sich der Korridor verengt. Man hatte nämlich vorher den auseinandergeht. Man hatte den vorher etwas zusammengeengt und jetzt wird er dann sozusagen wieder auf die alte Größenordnung zurückgeführt. Also es sind de facto nur 25 Basispunkte und Zinssenkung, aber der Spread wird sich sozusagen entsprechend weiter also ausweiten, sodass dann so subjektiv der Eindruck entstehen könnte, dass ein größerer Zinsschritt passiert ist. Aber das erstmal für heute. Ansonsten wesentlich interessanter 14.45 Uhr, was Frau Lagarde sagen wird. Und wir können das jetzt natürlich noch nicht. Du kennst sicherlich den Redetext, aber darfst ihn jetzt noch nicht sagen.
Natürlich, ja.
Aber wir können mal spekulieren. Was denkst du denn, wie geht die EZB-Politik, wie könnte die weitergehen im Umfeld Inflationsentwicklung, Umfeld Konjunkturentwicklung in Europa in den kommenden Quartalen? Siehst du noch mehrere Zinsschritte, USA 140 Basispunkte eingepreist, in Europa auch denkbar?
In Europa denke ich jetzt auch, die Europa ist ja schon vorgelegt. Das ist ja ein Thema, das Europa später mit den Zinserhöhungen begonnen hat, aber trotzdem früher gestartet ist mit dem Einstieg in die Senkung. Von daher hat Europa da ein bisschen Vorrang und deshalb spricht auch sehr vieles dafür, wie du richtig sagst, dass wir jetzt nur 25 Basispunkte Änderung haben, 0,25% Basispunkte haben werden. Und ich gehe davon aus, dass die EZB stark versuchen wird, wenn sie es kann, im Gleichschritt mit der Fed jetzt zu senken und sie vielleicht eher vorsichtig sein wird, weil zu starke und zu schnelle Zinssenkungen der EZB auch eher als Schwäche ausgelegt werden können. Als Schwäche im Hinblick auf das Problem, dass eben die europäische Wirtschaft nicht so stark ist wie die amerikanische. Das spricht an sich zwar eher für schnellere Zinssenkungen, weil Zinssenkungen ja gut sind für die Wirtschaft. Aber auf der anderen Seite muss man immer sehen, die EZB hat im Gegensatz zur FED nicht die offizielle Aufgabe, auf die Wirtschaft zu achten, sondern nur auf die Preisstabilität.
Bingo.
Das ist ein offenes Geheimnis, dass sie auch die Wirtschaft, gerade die Wirtschaft den wirtschaftsschwächeren Südländern des Euroraums mit im Blick behält. Aber sie musste ja immer aufpassen, dass sie eben nicht das Narrativ bedient, dass sie aus Panik oder aus Verzweiflung zu schnell die Zinsen senkt. Und ich denke, dass sie dann eher im Fahrwasser der FED sich da ranhängen will, wenn sie es kann. Und was die FED betrifft, ist jetzt so die Meinung, dass entweder 25 oder 50 Basispunkte nächste Woche gesenkt werden. Bis vor kurzem war ziemlich sicher angenommen worden, 25 Basispunkte. Jetzt könnte es eventuell 50 sein. So oder so, denke ich, ist die US-Wirtschaft stabil und ich denke, die Preisstabilität ist noch nicht bei 2%, aber es ist letztendlich der Pfad vorgezeichnet, dass die FED jetzt jede Sitzung oder vielleicht zumindest jede zweite Sitzung einen Schritt von 25 Basispunkten machen wird. Das ist zumindest jetzt so eingeplant und ich kann mir vorstellen, dass die EZB da eher sich hinanhängt. Was denkst du?
Ein wichtiger Punkt ist genau, dass nämlich nicht die Aufgabe der EZB ist, die Konjunktur hier in irgendeiner Form anzukurbeln, sondern eben wirklich den Geldwert stabil zu halten. Und da spielt natürlich die Inflationsentwicklung in Europa eine maßgebliche Rolle. Und hier natürlich, weil Europa kein Rohstoffland ist, gerade die Rohstoffpreisentwicklung. Und was ganz spannend war, ist, wir hatten ja gestern die Zahlen, die Verbraucherpreise aus den USA gesehen, in der Kernrate gestiegen sind. Um 0,3%, 0,2 sind erwartet worden. Und sozusagen die Overhead, also sprich die Gesamtpreissteigerung bei 0,2% lag. Und das deutet eben darauf hin, dass wir ja momentan, das kriegt man ja auch an vielen Ecken und Enden mit, so einen Inflationsdruck kriegen, der zwar nicht mehr durch die Energieträger und durch die Nahrungsmittel vorangetrieben wird, sondern eben durch sozusagen die Kosten des alltäglichen Lebens. Also Fahrpreise für die Bahn werden teurer oder andere Kosten generell, die Mieten sind nicht runtergegangen und so weiter und so fort. Also das sind eben genau diese Aspekte, die eben auch sehr inflationstreibend wirken können und die natürlich dann auch berücksichtigt werden müssen. Und in Europa haben wir momentan die noch komfortable Situation, dass die Preissteigerungen über der Linie, also bei 2% liegen. Das ist ja sozusagen dieses gesteckte Ziel. Ich glaube, 2,2% waren die letzten Zahlen, die ich da gesehen hatte. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Gefahr, wenn man eben massiv jetzt die Zinsen senkt, dass wir dann eine Überhitzung wiedersehen. Nicht von der Rohstoffseite, aber eben insgesamt eben gerade in diesem Kernratenbereich. Und das ist eine Situation, mit der die EZB umgehen muss und wo man wahrscheinlich auch heute eher vorsichtigere Töne hören wird und was auch in Zukunft eher so ein bisschen den Weg vielleicht tendenziell auch von der US-Fed loslösen könnte. Das heißt, dass man zwar in die gleiche Richtung marschiert, aber nicht mit der gleichen Geschwindigkeit logischerweise, sondern dass man hier vielleicht mal die eine oder andere Zinssenkung auslässt. Weil in den USA, und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Punkt, ist genau das Problem oder beziehungsweise die Situation, dass die US-Fed ganz klar den Auftrag hat, fördere sozusagen die Konjunktur, ja, im Endeffekt. Wie bitte?
Den Arbeitsmarkt.
Genau, den Arbeitsmarkt, ne, den Immobilienmarkt, das sind die ganz, ganz andere Aufgaben. Die haben eine viel größere, weit und breitere Sichtweise auf die Dinge. Und dadurch entsteht natürlich auch ein Dilemma insgesamt für die US-Fed. Weil auf der einen Seite weiß man ja natürlich, dass die Inflationssituation noch da ist und dass im Endeffekt jederzeit eine Überhitzung eintreten kann. Gerade eben auch nochmal der Arbeitsmarkt, der zuletzt ein bisschen abgekühlt ist, aber der auch sehr schnell wieder umdrehen kann. Wir haben einen sehr, sehr schnellen Arbeitsmarkt in den USA. Das ist auch nochmal ein ganz grundsätzlicher Unterschied zu dem in Europa. Hier ist sozusagen eher ein trägerer Markt. Das hat mit den Arbeitsschutzgesetzen zu tun, die auch natürlich gut und lobenswert sind. Aber in den USA ist eben eher so ein bisschen mehr die Hire-and-Fire-Mentalität. Das heißt, wenn es eben boomt, werden eben Leute eingestellt, gar nicht groß geguckt. Und dann ist der Markt sozusagen mit einmal leergefegt. Und wenn dann sozusagen die Konjunktur wieder rückläufig ist, dann werden die Leute wieder entlassen und das sieht man ja. Und dieses bringt natürlich einen wesentlich volatileren Markt zustande und hat natürlich auch die Problematik, dass wenn jetzt die US-Fed übersteuert, dann natürlich auch die Konjunktur wieder überhitzt, also in Anführungsstrichen der Arbeitsmarkt überhitzen könnte und das dann eben wieder zu einer Inflationsdynamisierung führt. Also das ist ganz spannend, aber du hast ja gerade schon gesagt, es wird mit einem großen Zinsschritt eventuell gerechnet. Ich finde es aber auch nochmal ganz spannend. Wir haben am 5. November die Wahlen in den USA. Und bisher war es eigentlich immer so, dass sich die amerikanische Notenbank da so ein bisschen an der Seitenlinie positioniert hat. Also ich glaube, was sie jetzt nicht mehr machen kann, ist die Zinsen in den USA nicht mehr zu senken. Das wäre ein Fiasko. Aber ich glaube, dass man sich tatsächlich eher auf 25 Basispunkte einstellen sollte. Gerade auch nochmal mit Blickrichtung eben auf die Wahlen und dass man danach auch erstmal so eine sehr, sehr zurückhaltende Position sieht, so nach dem Motto, wir warten erstmal ab, wir gucken und eventuell dann versuchen wird das Ganze überkompensieren, wenn die Wahlen entschieden sind, dass man dann im November und im Dezember vielleicht wirklich mit zwei großen Zinsschritten, wenn die dann notwendig werden sollten, aufwartet und sozusagen so ein kleines Gap, eine kleine Lücke im Oktober, November entstehen, also in diesen 6 Wochen da entstehen lässt, um eben nicht politisch in irgendeiner Form da reinzukommen. Also das könnte ich mir vorstellen. Ich bin gespannt, wie siehst du die Situation in den USA auf die US-Fed bezogen?
Was das betrifft, ganz ähnlich. Also ich denke auch, dass die Fed zwei grundsätzliche Gründe hat, weshalb sie keinen großen Schritt machen will. Einmal, um Souveränität zu zeigen, um zu zeigen, wir haben es nicht nötig, für den Arbeitsmarkt so stark einzugreifen, sondern wir können unseren besonnenen Kurs beibehalten, den wir avisiert haben und ganz vorsichtig anfangen. Und zum Zweiten eben, dass man vor der Wahl eben keine Überraschungen oder keine Experimente wagen will, sondern vorsichtig herangehen. Und man muss ja auch sehen, die letzten Inflationsdaten aus den USA waren auch eher durchwachsen. Also gerade die Kernrate war eher etwas höher, was jetzt rauskam gestern am Mittwoch, den 11. Das war auch keine so stark, also keine deutliche Senkung der Inflation verglichen mit den Erwartungen. Und von daher spricht das auch einiges dafür, das nicht zu übereilen, zusätzlich zu den politischen Gründen, die du angesprochen hast.
Na, dann gucken wir mal, setzen wir uns jetzt auf das Pferd von dir, galoppieren mal in Teil 2 und werden uns mal ein paar Unternehmen anschauen, die nämlich ganz spannend waren, dieser Woche gemeldet haben. Und da sind auch ein paar amerikanische große Technologiekonzerne natürlich wieder dabei, aber auch ein paar andere interessante Themen. Ja, bis gleich in Teil 2.
Bis dahin.
Willkommen zurück zu Come On in Teil 2. Wir haben das Pferd hier angesattelt. Es trinkt gerade Wasser und kriegt Hafer. Dirk ist in bester Stimmung und ist bereit.
Ohne Hafer.
Ohne Hafer, ohne Trinken. aber dafür mit vielen, vielen Informationsdurst, der von euch hoffentlich da ist, und zwar in Richtung der Frage zu Oracle, die ja Zahlen vorgelegt hatte. Wie siehst du die Zahlen von Oracle? Hat sie geliefert, nicht geliefert? Was ist deine Einschätzung dazu?
Also die Einschätzung des Marktes ist, und wer bin ich, dass ich dem widersprechen würde, dass der Markt sie geliefert haben. Also die sind wirklich ein sehr spannendes Unternehmen. Man sagt ja auch immer, dass, gut, den Begriff spannend sollen wir nicht so oft verwenden, aber man sagt ja immer, das ist ein direkter Wettbewerb von SAP, aber die haben schon deutlich mehr Drive und auch jetzt von der Marktkapitalisierung deutlich größer. Also sie haben 430 Milliarden Dollar Market Cap, also knapp rund 400 Milliarden Euro, schon deutlich größer als die SAP, das größte deutsche Unternehmen. Sie werden jetzt auch, nachdem sie die Zahlen vorgelegt haben und einiges gesagt haben, zu ihren Ambitionen im AI, in der AI-Welt, im Cloud Computing, als möglicher Kandidat für den achten Posten in den Magnificent Seven, also den Big Tech-Werten der USA gesehen. Die sind natürlich doch mit 430 Milliarden Dollar auch deutlich kleiner als zum Beispiel ein Nvidia mit 2,5 bis 3 Billionen Dollar, aber trotzdem sehr gut entwickelt haben sie jetzt in einem Monat, da kann man sehen, wie die Zahlen aufgenommen wurden, um 18% nach oben entwickelt. Der Markt ist also sehr begeistert von dem, was sie ja sagen. Sie haben auch, was bei denen spannend ist, ist, dass die keine eigenen AI-Modelle, also keine eigenen Large Language Model-Modelle haben, sondern quasi ein neutral, von daher auch als neutraler Anbieter wahrgenommen werden und viele Kooperationen mit vielen Anbietern haben, mit Microsoft, mit Google, mit Amazon und hier auch sehr offensiv im Cloud Computing vorangehen wollen. Ein kleiner Fun Fact oder eine kleine Nebenbemerkung ist, dass Oracle jetzt angekündigt hat, dass sie drei Nuklearreaktoren betreiben wollen für besonders energiebedürftige AI-Cloud-Computing-Rechenzentren. Das spielt ein bisschen in die Richtung, die wir letzte Woche diskutiert haben, ja, dass die neue AI-Welt auch eine Welt sein wird, in der sehr viel Energiebedarf da sein wird. Und das ist auch eine Sache, die in diesem Hinblick spannend ist, wenn man das Thema AI und Deutschland anguckt, dass natürlich diese Technologie besonders dort entwickelt werden wird, wo die Energie billig ist und viele Energieressourcen zur Verfügung stehen. Es wurde noch nicht veröffentlicht, wo diese drei Nuklearreaktoren, die Rechenzentren von Oracle betreiben sollen, stehen sollen.
Wahrscheinlich in Deutschland.
Wahrscheinlich in Deutschland. Ja, man rechnet hier mit einem Machtwechsel. Und ja, das ist schon ein spannendes Thema. Und Kerndaten, die, wie gesagt, 34 Milliarden Dollar Market Cap, haben sich jetzt in einem Jahr um 23% gestiegen, positiv entwickelt, aber wie gesagt im letzten Monat 18% und KGV bezogen auf die erwarteten Gewinne von 24,4, also nicht übermäßig teuer. Dann Dividendenrendite jetzt nur 1%, aber solche Werte kauft man ja auch nicht wegen der Dividendenrendite und sieht gut aus. Also ich denke, die sind da als direkter Wettbewerber von SAP doch deutlich agiler unterwegs und ein bisschen ambitionierter unterwegs und das wird vom Markt honoriert. Wie siehst du die?
Ja, ganz spannend war auch, dass sie jetzt zum 12. Mal in Folge positive Quartalsergebnisse vorgelegt haben, also ein Wachstum tatsächlich. Das gibt, glaube ich, gar nicht so viele Unternehmen aus diesem Bereich, die das tatsächlich in dieser Form so geschafft haben. Das heißt also kontinuierlich, man sieht einfach, was für ein fundamentales Unternehmen, das eben im Endeffekt ist, also wie wichtig Oracle eben in der Technologielandschaft ist. Was ich auch mega spannend fand, das hattest du auch schon angesprochen, ist eben, dass man jetzt sozusagen sich mit den großen führenden in der AI- oder KI-Welt führenden Unternehmen zusammentut, ohne eben jetzt selber da reinzuspringen und zu sagen, hey, wir machen hier eine eigene KI, sondern man arbeitet eben genau mit Google, mit Microsoft, jetzt mit Amazon auch zusammen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Also Oracle hat sich ja in der Vergangenheit einfach auch immer wieder auch so gezeigt, dass man sozusagen immer nicht jetzt zwischen den Stühlen sitzt, aber immer als Bindeglied zwischen den verschiedenen Technologien dienen kann und dadurch einfach für Unternehmen auch wirklich einen Mehrwert bietet. Und das ist halt wirklich ein, ja, wie du immer so schön sagst, ein Burggraben, den kriegt ein anderes Unternehmen nicht mehr so schnell hin. Also du kannst das Oracle...
Den Begriff Burggraben habe nicht ich erfunden.
Ja, du hast ihn hier in den Podcast reingebracht. Okay. Also von daher schreibe ich ihn hier jetzt mal keckerweise zu. In unserer Podcast-Welt ist das, da bist du hier sozusagen der Erfinder des Programms. Nein, und genau, und von daher wirklich, ich finde die auch sehr, sehr spannend, sehr interessant. Man darf hier sicherlich jetzt nicht erwarten, dass sie sich ihn wiederentwickeln werden und innerhalb eines Jahres 122% oder was weiß ich, wie viel zulegen werden, sondern die werden kontinuierlich in den Weg gehen. Und das ist halt ein schönes Basisinvestment, wenn man in den USA im Technologiebereich investieren will, weil Oracle einfach, wie gesagt, da eine Macht ist und da so seinen Weg geht und das sicherlich auch in den kommenden Jahren noch tun wird.
Ja. Sehe ich ganz genauso. Dann kommen wir zu einem anderen Wert, der auch spannend ist im Tech-Bereich und auch die Chance hat, die vielleicht mittelfristig in den Bereich der Magnificent Seven aufzusteigen. Fragezeichen Arm Holdings. Wie sind die zu sehen?
Ja, Arm Holdings, muss ich sagen, als die damals den Börsengang gemacht haben, fand ich sie doch relativ teuer. Wer sich vielleicht erinnert und so ein bisschen noch ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahre zurückgeht, der weiß, dass Arm Holdings ja tatsächlich ein englisches Unternehmen war, was ja auch schon an der Börse gelistet wurde. Dann kam Softbank um die Ecke, hat sozusagen Arm Holdings übernommen, hat die von der Börse genommen, hat sie ein bisschen aufgepäppelt, hat ein bisschen sozusagen Ruhe in den Konzern reinkommen lassen und hat sozusagen dann den Konzern wieder an die Börse gebracht. Hält, glaube ich, nach wie vor so um die 50% noch, ne? Glaube ich, Softbank an Arm. Also einen relativ großen Anteil.
Genau, zwar nicht im Kopf jetzt, aber
so in der Größenordnung. Also ist noch weiter ein Großaktionär. Und hat sozusagen Arm Holdings jetzt wieder an die Börse gebracht. Und seitdem haben die sich auch wunderbar entwickelt. Und da gab es natürlich auch nochmal einen Anlass für mich, da genauer hinzuschauen. Ganz interessant ist, dass Arm Holdings nämlich damals sehr stark im Smartphone-Bereich unterwegs war und da eine wichtige Technologie eben gerade für die Apple, Samsungs dieser Welt zur Verfügung gestellt haben, damit die eben ihre Produkte, ihre Advices in dieser Form eben von der Rechenfähigkeit hinkriegen können. Was jetzt Arm Holding macht, ist, dass sie ihre Expertise und Know-how auch im Bereich der KI-Welt überträgt. Das heißt, bisher ist es so, wir haben in der letzten Folge schon viel drüber gesprochen, auch du hast jetzt gerade nochmal angesprochen, wir haben jetzt eher hauptsächlich über Cloud-basierte KI-Modelle gesprochen. Das heißt also, man baut große Rechenzentren, nimmt einzelne Chips, versucht dezentrale Netze, sogenannte neuronale Netze, wie sie mal früher hießen, zu etablieren und dadurch kriegt man eine riesen Rechenleistung. Was Arm jetzt aber machen will, ist, dass die kleinere Sprachmodelle, sogenannte SLMs, also Chips dafür herstellen will, sodass man jetzt diese Ansätze in zum Beispiel Laptops, in PCs, in Electronic Devices machen kann. Und das ist genau der Hammermarkt, der dahinter steht. Das heißt also, Nvidia ist natürlich, stellt die Produkte her, die man haben muss, wenn man in großen Modellen denkt, also wirklich in diesen Large Language Models im Endeffekt, also die wirklich massive Rechenleistung brauchen. Und Arm Holding ist eben dabei, Chips herzustellen, die eben in kleineren Geräten Anwendung finden. Und das ist aus meiner Sicht heraus genau der nächste Punkt, der entspannt wird. Das heißt jetzt nicht, dass man natürlich Laptop oder zukünftige Geräte eben Angst haben muss, dass die da irgendwelche Dinge selbstständig erledigen und man da die Kontrolle drüber verliert. Das heißt aber, dass man eben die Möglichkeit hat, Anwendungen, die eben auf KI oder mit KI zu tun haben, eben über die Electronic Devices machen kann. Und das sind natürlich auch ganz, ganz neue Modelle, zum Beispiel Stichwort Internet of Things, Smart City, Smart Grids und so ein Kram. Alles, was damit zu tun hat. Und für mich ist Arm Holdings eigentlich so ein bisschen auf dem Sprungbrett zum Connector dieser drei großen Megamärkte. Also wir haben auf der einen Seite den KI-Bereich, wir haben auf der anderen Seite eben den Internet of Things-Bereich und wir haben den Bereich alles, was Smart City, Smart Grids und so weiter zu tun hat. Und das kann dadurch natürlich extrem gut eben auch zusammengeführt werden. Auch Stichwort autonomes Fahren und so weiter. Das sind alles genau diese Märkte, die eben zukünftig diese Bereiche brauchen. Und deswegen, ich finde Arm Holdings wirklich ganz spannend. Also ich glaube wirklich, dass wir hier ein Unternehmen haben. Gut, ob es jetzt nochmal die neue Nvidia wird, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen kühner formuliert gewesen, aber es ist auf jeden Fall ein Unternehmen, was man auf der Watchlist oder auf der Agenda haben sollte, weil ich einfach hier enormes Potenzial sehe. Also wirklich Potenzial, was sich vielleicht auch erst in den kommenden 2-3 Jahren zeigen wird, was aber enorm ist. Also weil es wirklich ein Multimilliardenmarkt ist, der aus meiner Sicht heraus, und das ist auch wichtig, wir hatten letztes Mal auch über Monetarisierungsaspekte gesprochen, wesentlich besser monetarisierbar ist als eben diese großen Large Language Models, weil da einfach das viel zu abstrakt ist. Ja, das bei den Kleinen ist tatsächlich so, wir hören es ja auch schon, es gibt KI-fähige Laptops und so ein Kram, die angedacht sind, zum Beispiel von Intel und Co. Aber hier wird Arm aus meiner Sicht heraus mehr die Expertise und auch mehr den Fortschritt haben. Und von daher finde ich die ganz spannend. Wie siehst du die?
Also Unternehmen ist auf jeden Fall spannend. Die Frage ist für mich ein bisschen, ob sie vielleicht schon sehr hoch bewertet sind. Also sie haben jetzt ein KGV bezogen auf die abgelaufenen, auf die aktuellen Gewinne des aktuellen Jahres von über 300, so etwa 80 bis 90, also 89 bezogen auf die erwarteten Gewinne des nächsten Jahres. Das ist schon deutlich höher als zum Beispiel auch eine Nvidia hat oder die anderen meisten Megascaler wie Amazon, Microsoft und so weiter. Von da wäre ich ein bisschen zögerlich, da ja Strong Buy auszurufen, aber für das Unternehmen insgesamt bin ich genauso bullish wie du. Haben sich jetzt seit dem Börsengang schon um 130% entwickelt, in etwa genau einem Jahr. Übermorgen, vor einem Jahr, war der IPO. Und damit haben sie jetzt fast die Einjahresperformance von Nvidia gehabt, die 137% waren. Also schon ziemlich sportlich. Und man muss eben sehen, sieht man da so eine Entwicklung drin, dass sie vom jetzigen Niveau noch weiter sind, so steigen können. Im Moment, jetzt in den letzten Tagen, konnten sie sich ganz gut von einer kleinen Korrektur erholen. Von daher sieht das charttechnisch vielleicht auch ganz interessant aus. Aber muss man eben wissen, dass man da schon was sehr Hochbewertetes kauft.
Dann gehen wir mal aufs nächste Unternehmen, was es zerlegt hat. BMW, jetzt nicht deinen 57 IL, den du privat fährst, sondern im Endeffekt hier die Aktien von BMW. Gewinnwarnung rausgegeben. Ja, wie siehst du das Unternehmen? Wir hatten ja schon mal auch in der letzten Ausgabe über die deutsche Automobilwirtschaft gesprochen, Automobilbranche. Jetzt sozusagen, als wenn BMW uns zugehört hat, gesagt, okay, wenn Dirk und Andreas da schon mal so ein bisschen, sag ich mal, den Boden bereiten, dann kann ich oder können wir mit der Gewinnwarnung raus. Wie schätzt du die ganze Situation bei BMW ein? Ist das wirklich nur durch den Rückruf? Ist es eine Sondersituation oder liegt da mehr im Argen?
Sowohl als auch. Also du als Leistungsträger bist wahrscheinlich Rolls-Royce-Kunde, die gehören ja auch zu BMW, genau wie Mini. Und also es gilt ja im Grunde was für die gesamte deutsche Automobilindustrie betrifft. Sie stecken in einem grundsätzlichen Dilemma, dass sie eben, dass der Automobilmarkt insgesamt eben stark umkämpft ist und stark unter Protektionismusbestrebungen leidet. Dann darunter, dass die europäischen Märkte auch keinen besonderen Rückenwind von der eigenen Politik bekommen, wie zum Beispiel die chinesischen oder auch die mit Einschränkungen auch die US- oder japanischen Marken. Und die Premium-Hersteller haben zusätzlich hier in Europa das Problem, dass sie eben sehr hohe Flottenverbräuche haben, was also das heißt also relativ hohe CO2-Ausstoß, weil sie eben große Autos herstellen und damit auch mit dem größten Ausstoß die höchsten Margen erzielen können. Und gerade diese dürfen sie wegen der Regulatorik immer weniger verkaufen. Und dazu kommt jetzt das Thema, und das bei BMW und wahrscheinlich auch bei Mercedes mal anderen relevant, das Thema China. Und dann kommt bei BMW jetzt auch noch dazu konkret, dass sie bei einem Zulieferer im Bremsenbereich Lieferschwierigkeiten haben und deshalb Produktionsschwierigkeiten haben. Und das war so der Anlass für die Gewinnwarnung. Wie sehe ich BMW insgesamt? Also mal unter den drei großen deutschen Herstellern, VW, Mercedes und BMW, denke ich, würde ich die noch als den Einäugigen unter den Blinden sehen, aber ich würde trotzdem nicht so mit denen das Kauf bezeichnen. Zu den Eckdaten, vom Umsatz etwa so groß wie Mercedes, 155 Milliarden, halb so groß wie VW. Von der Marktkapitalisierung 50 Milliarden, damit ein KGV von 4,7 auf die aktuellen Gewinne, 4,3 auf die erwarteten Gewinne, damit ein bisschen billiger als Mercedes, ein bisschen und teurer aber als VW, weil VW eben ganz besondere spezifische Probleme zusätzlich hat. Und BMW hat den Vorteil gehabt, dass sie eben nicht voll auf die Elektrotechnologie gesetzt haben, sondern von Anfang an sich so die Hintertür zum etwas längeren Beibehalten der Verbrennertechnologie beibehalten hatten, was sich jetzt wahrscheinlich als richtig herausstellt gegenüber VW, und haben auch eine höhere Gewinnmarge als VW. VW hat unter 5%, die BMW hat über 7%, Mercedes sogar über 9%. Man muss aber sehen, dass in anderen Ländern, zum Beispiel wenn man sich in den USA und Japan das anguckt, Toyota oder Stellantis, wo ja Opel mit dazu gehört, dass die auch im Massengeschäft höhere Gewinnmargen von um die 10% haben. Und die deutschen Autohersteller stecken hier eben in einem Gewirr von verschiedenen Krisen, und unabhängig von den aktuellen speziellen Lieferantenproblemen von BMW würde ich die eher nicht als Kauf bezeichnen. BMW vielleicht noch eher als VW, aber ich brauche auch keine Autohersteller im aktuellen Umfeld. Wie siehst du das?
Na, was ich ganz spannend finde bei BMW ist, dass die Thematik ja eigentlich nicht neu ist, sondern schon seit März diesen Jahres publiziert wurde. Das heißt also, BMW hatte schon Anfang des Jahres gesagt, dass man mit dem BBW-System, also Brake-by-Wire-Systematiken, in den Autos Probleme hat und dass man eben versucht, die zu lösen. Jetzt scheint es aber so groß zu sein, dass man eben auch eine Ausliefersperre für rund 100.000 bereits gefertigte BMWs aussprechen musste, weil man eben Angst hat, natürlich, wenn man die jetzt bewusst ausliefert mit den Fehlern, passiert was, wäre natürlich blöd für das Image, auch natürlich als auch generell die ganzen Folgen, die daraus entstehen. Und das finde ich zumindest schon mal natürlich gut, dass der Konzern das gemacht hat. Aber daraus entstehen jetzt natürlich Folgekosten, beziehungsweise eine Schadenssumme von 400 Millionen Euro steht jetzt im Raum. Das natürlich mit einer Ausliefersperre. Das heißt also insgesamt, die Gewinnwarnung an sich ist zwar nur momentell partiell zu betrachten, also gerade rückwirkend, weil man eben die Sonderbelastung hat, als auch natürlich jetzt erstmal keine Autos verkaufen darf sozusagen, also ausliefern darf. Aber ja, ich denke auch, also das Problem ist natürlich, wir haben eine Situation, und das ist, glaube ich, auch vielen nicht so richtig klar. Also normalerweise wurden Autos, bevor Tesla in den Markt reinkommt, haben die halt 10 Jahre Entwicklungszeit gebraucht. Also da ist wirklich viel, viel Zeit über die Bühne gegangen. Man hatte wirklich die Systeme ineinander abgestimmt, geguckt. Man hatte also wirklich viel, viel Zeit dafür investiert, um eben sicherere Fahrzeuge zu bringen. Was das Problem einfach jetzt ist, dass ein enormer Druck da drin ist. Also wir haben hier wirklich eine Disruption erlebt in diesem Sektor, der einfach die sowohl die Entwicklungszeit massiv verkürzt hat, als auch natürlich die Produktionszeit. Das heißt, diese Zyklen sind alle viel, viel kürzer geworden. Gut, na Tesla, also egal, die Autos sehen sowieso irgendwie alle gleich aus. Also von daher, also bis auf den Cybertruck, der aber dann witzigerweise ja auch länger gebraucht hat als erwartet. Aber
das meiste von dem nicht kann, was er ursprünglich könnte.
Genau. Außer mit Waffen darauf schießen und irgendwelche Steine gegenwerfen. Genau, hat man da auch sehr wenig bisher von.
Und das hat ja auch nicht geklappt mit den Steinen.
Also von daher, das ist also auch schon eine sehr, sehr interessante Thematik, die wir da momentan sehen. Aber wie gesagt, das trifft halt die etablierten und großen Autobauer, die halt natürlich noch diese alten Prozesse auch größtenteils haben. Und ich will es jetzt auch gar nicht schönreden, aber das ist natürlich, da muss ein Konzern einfach reinwachsen. Und da reichen jetzt auch nicht 5 oder 10 Jahre, um zu sagen, wir haben sozusagen das ganze Schiff, den ganzen Supertanker eben so schnell gemacht, dass wir hier mit dem Schnellboot Tesla mithalten können. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was wir momentan da sehen und wo halt genau solche Dinge einfach dann auch hochploppen. Und wichtig ist aber für mich, nach wie vor sind eben halt hier viele Themen, wo man einfach merkt, okay, man denkt halt auch schon vor, also wie gesagt, dieses Brake-by-Wire-System ist halt sozusagen ein sogenanntes, also ist nicht mehr auch hydraulisch, wie man das kennt, was man eben draufdrückt und dann mit Öl und Druck und im Endeffekt dann eben Komponenten zusammengedrückt werden, dadurch der Wagen langsamer wird, sondern es ist eben ein elektronisches System, was schneller ist, feinfühliger, wo man besser steuern kann und was eben im Endeffekt nicht mehr diese ganzen oder nicht mehr so viele mechanischen Komponenten da drin hat. Und das ist natürlich schon im Vorgriff auf die ganze Elektrifizierungswelle im Endeffekt, also der zukünftigen, auch schon so ein bisschen vorgegriffen worden. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, man sollte die deutsche Automobilindustrie noch nicht 100% abschreiben. Ich glaube momentan ähnlich, oder sehe es auch so wie du, ich würde hier vorsichtig sein. Ich würde nicht unbedingt jetzt in Anführungsstrichen fallende Messer greifen, bei BMW schon mal gar nicht. Weil da können auch viele Nachwehen kommen, wenn irgendwelche Kläger aus den USA da wieder der Meinung sind, weil sie ihren Wagen, keine Ahnung, nicht bekommen haben, doch bekommen haben, gegen die Garagentor gefahren sind oder was weiß ich, den auf die 10 Millionen zu verklagen, ist das natürlich unschön. Also dieses Klagerisiko würde ich jetzt auch erstmal abwarten, bis sozusagen der Drops da gelutscht ist. Und dann kann man sich sicherlich so mal perspektivisch vielleicht nächstes Jahr, 25, Mitte nächsten Jahres mal die ein oder anderen Gesellschaften ansehen. Wenn denn absehbar ist, dass zum einen natürlich die Konjunktur in Europa vielleicht wieder anfängt, an Schwung zu kriegen, wenn auch klar ist, wie sich die ganze Thematik mit China darstellt und wenn vor allen Dingen natürlich auch die Wahlen in den USA durch sind, man weiß, woran man da ist, dann sind die Aktien interessant. Aber da sind wir wieder bei dem Thema Zyklik. Es gibt eben zyklische Aktien an den Börsen und wenn man sich die vor 2007 anguckt, konnte man es immer wieder schön sehen, ob es Volkswagen, Mercedes, also Daimler damals, beziehungsweise BMW war, die sind halt gestiegen, gesunken, gestiegen, gefallen, hatten klassische Konjunkturzyklen wieder gespiegelt, das ist alles damals weggeplättet worden nach der Finanzmarktkrise und jetzt kommen wir da langsam wieder hin, das hatte man bei einer BASF auch gesehen und da müssen sich Börsianer einfach dran gewöhnen, das ist dann eben so und so sehen wir es halt momentan auch, auf die harte Tour jetzt natürlich auf der einen Seite, aber perspektivisch denke ich, werden die international auch weiterhin mit der Klaviatur spielen können. Und ja, mal sehen, wie sich natürlich auch das politische Umfeld in Deutschland in irgendeiner Form ändert und was da passiert und ob man das erkennt, dass man denen vielleicht mehr unter die Arme greifen sollte. Viele, viele Fragezeichen, aber zumindest Watchlist-Kandidaten.
Ja, ich würde auch sagen, eher Watchlist als Kaufkandidaten. Kommen wir mal, also sag mal, wenn ich im Autobereich was kaufen würde, würde ich von den Deutschen und deutschen Herstellern im Endeffekt die Finger lassen, wie man wahrscheinlich noch rausgehört hat vorhin. Kommen wir zu einem anderen Wert, der ja eine ganz andere Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt hat und auch sonst anders dasteht im Markt, Apple. Wir haben aber auch ein regulatorisches Problem gehabt. Was ist da passiert?
Genau, Apple hat jetzt sozusagen von dem Europäischen Gerichtshof eine Klage verloren, und zwar hatten die sich über Jahre gesträubt, 13 Milliarden Euro Steuern zu zahlen. Die Europäische Union hatte Apple eben vorgeworfen, dass sie sozusagen Gestaltungsmissbrauch, wie es immer so steuerrechtlich heißt, betreibt mit der irländischen Tochtergesellschaft, dass man da Vereinbarungen hat, dass sozusagen dann eben weniger Steuern fällig wären in der EWU insgesamt. Und dem ist jetzt sozusagen von höchstrichterlicher Instanz Recht gegeben worden, beziehungsweise der EU ist Recht gegeben worden, und Apple muss jetzt eben 13 Milliarden Euro Steuern zahlen. Die Farce oder die Ironie dabei ist, das ist, glaube ich, ein Drittel von dem Cashflow, was die, glaube ich, monatlich machen. Und die haben das Ganze schon mal, diese Schadenssumme, die halt, also 13 Milliarden haben die schon vor einiger Zeit auf ein Treuhandkonto hinterlegt, und das Ding ist sozusagen für die eigentlich schon Haken hintern abgeschrieben. Also ich finde das halt so faszinierend, weil 13 Milliarden, das ist halt eine wirklich unvorstellbar große Zahl. Ja, das haben manche Unternehmen als Marktkapitalisierung nicht, und so ein Technologiekonzern aus den USA sagt, ey, okay, wir haben es halt versucht, nice try, aber wir haben das Geld schon mal geparkt und brauchen es eigentlich nicht.
Umsatz 360 Milliarden im Jahr, also, und eine Gewinnmarge von über einem Viertel, also
von daher, so what? Ja. Tut zwar weh, aber nicht so. Also von daher, das sind die Verhältnisse, die wir halt momentan haben. Also wir haben hier wirklich so gigantisch große Konzerne, und ich fand dieses Beispiel einfach so gut, weil das halt aufzeigt, wie riesig groß diese Unternehmen sind, was für eine Macht die haben, was die im Endeffekt kaum noch zu verlieren haben. Ich finde es aber auch interessant, weil bei Apple ist immer so ein Unternehmen gewesen, wo ich mir nicht ganz sicher gewesen bin, wie der Konsument sich da entscheiden wird. Gerade nach der Inflation, ob man weiter in die teuren Produkte von Apple kauft, ob man sozusagen die Markentreue weiter behält. Die letzte Produktvorstellung von Apple war jetzt ja auch nicht wirklich der Brüller. Also da war jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das muss man haben, absolute Killer-Applikation oder ein super Design, sondern irgendwie eine Kamera weg, eine neue hin, die ist jetzt oben und unten und ich weiß nicht was alles, größeres Display, kleineres Display. Also da ist halt nicht wirklich viel um die Ecke gekommen, dass man jetzt sagen muss, da ist die absolute neue Errungenschaft rübergekommen. Apple wird für mich so ein bisschen langsam, ja, wie soll man sagen, langweilig. Also ich finde die so ein bisschen, die haben so ein bisschen an Schneid verloren, die haben an Dynamik verloren, haben natürlich eine Cashmaschine ohne Gleichen. Interessant auch, dass ja Warren Buffett einen Großteil seiner Position verkauft hat. Ich glaube, über die Hälfte, weil er eben genau das...
allerdings auch ein Klumpenrisiko in seinem
Depot. Ja, ja gut, fast 10%, nee, über 10%, mit Kurssteigerungen. Genau, also er hat ja damals sozusagen die oberste Kante genommen, 10% von seinem Volumen in Apple investiert, und dadurch, dass die so stark gestiegen sind, ist das, glaube ich, jenseits der 10% jetzt dann im Berkshire Hathaway Portfolio eben geworden. Jetzt hat er eben massiv reduziert und hat aber eigentlich als begleitende Worte genau das auch nochmal mitgegeben, gesagt, Wachstum sieht er nicht mehr, Problematik, dass der Konsument sich vielleicht umentscheiden könnte und so weiter und so fort. Also von daher so ein bisschen zwei Herzen in einer Brust, würde ich mal sagen. Apple, sicherlich starkes Unternehmen, aber sehr, 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 sehr stark davon abhängig, wie eben zum Beispiel auch die US-Politik sich gestalten wird, weil ich mir natürlich schon vorstellen könnte, dass China dann einfach mal sagen könnte, na, warum sollen wir denn noch Apple-Produkte in dem Land zulassen, wenn eben im Endeffekt Amerika so eine weitere, hartere Politik fährt. Ja, das ist halt, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die man auch beobachten muss, und die würde Apple auch wirklich wehtun, weil für Apple ist eben China der wichtigste Absatzmarkt, weil eben dort immer wieder jedes Jahr mehrere Millionen Chinesen in die Gelegenheit kommen, aufgrund von sozialen Entwicklungen und Arbeitsbedingungen, dass man sich eben solche Geräte leisten kann. Und deswegen ist es halt so wichtig für die Länder oder beziehungsweise für die Unternehmen, dort vertreten zu sein. Also bei Apple wäre ich momentan vorsichtig. Ich glaube, da ist tatsächlich so ein bisschen der Drop schon gelutscht. Könnte natürlich sein, dass die jetzt wieder ein ganz neues Produkt vorstellen, aber auch die Vision Pro hat. Finde ich zwar spannend, auch von der Preispolitik interessant, aber ich glaube nicht, dass es der große heiße Scheiß wird. Wie siehst du die?
Also grundsätzlich sehe ich Apple nach wie vor grundsätzlich als sinnvolle Investmentmöglichkeit. Die haben ja eine sehr konservative Tradition, was das Under-Promising, Over-Deliver betrifft. Also das Gegenteil von Elon Musk von der Mentalität her. Die kündigen nichts groß an und kommen erst mit den Ankündigungen, wenn sie auch zumindest ein Minimum Visible Product an den Markt bringen können. Sie haben eben den Vorteil, dass sie eben in weiten Strecken in ihrem Cash-Cow-Geschäft, was die Hardware betrifft, ein Premium-Güterhersteller sind und davon profitieren, dass in den USA, aber auch in anderen Märkten sich der wohlhabende Konsument besser erholt als eben die einfachen, die eben die Android-Telefone haben, und dass eben diejenigen, die auf der anderen Seite Premium-Autos fertig leisten können, sich auf der anderen Seite dann Apple leisten. Die, wenn man so als kleinen Fun-Fact mal sieht, also vom Umsatz her ist Apple gar nicht so viel größer als VW, hat aber eine Marktkapitalisierung von über 3.000 Milliarden Euro, also 3 Billionen Euro, während VW bei unter 50 Milliarden Euro liegt. Also das kann man jetzt vom Geschäftsmodell natürlich nicht vergleichen, aber so immer die Größenordnung mal zu sehen, von da denke ich, ist das schon insgesamt als größere Beimischung in einem Einzelwertdepot sollte es nach wie vor zumindest enthalten sein, weil sie auch einer der größten Werte nach wie vor ist neben Microsoft und Nvidia.
Genau, gucken wir mal auf andere Unternehmen, bei denen es momentan nicht so rund läuft wie bei einer Apple und bleiben mal wieder in Deutschland. Da haben wir ja auch eine interessante Situation, zum Beispiel bei dem BayWa-Konzern, der auch in den anderen Marktformaten von mir immer wieder mal genannt wird und wo die Zuschauer unbedingt drüber Auskunft haben wollen. Wir haben das mal ein bisschen ausgeweitet und haben mal geguckt, wir hatten ja auch in den letzten Ausgaben schon drüber gesprochen, es betrifft ja nicht nur eine BayWa, es betrifft ja auch eine ThyssenKrupp zum Beispiel, die vor Problemen steht, es betrifft eine Volkswagen, jetzt eine BMW, also viele, viele deutsche große ehemalige oder beziehungsweise immer noch Traditionsunternehmen, die einfach so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Probleme haben, die nicht mehr so richtig aus dem Tritt kommen. Wir sehen also auch in Deutschland insgesamt auch gerade im KMU-Bereich natürlich so einige Probleme.
Warta
zum Beispiel, ja auch spannend. Sind das alles so jetzt Problemfälle, die individualisiert zu betrachten sind, oder denkst du, dass es tatsächlich eine Problematik ist, die sich eigentlich grundsätzlicher Natur gestaltet, dass denen allen irgendwas eint? Oder was ist könnte der Grund sein, warum eben so viele Unternehmen momentan in Deutschland in dieser Problemsituation stecken?
Ich werde es mal ganz plump so formulieren: Schwierigkeiten, die Unternehmen aufgrund der eigenen Geschäftsmodelle und von eigenem Management Fehlentscheidungen haben, werden eben durch die Rahmenbedingungen im Heimatmarkt Deutschland noch verstärkt und dadurch beschleunigt. Und deshalb tritt jetzt sehr vieles zutage. Also auch bei Unternehmen, die eigentlich ein gutes Geschäftsmodell oder ein tragbares Geschäftsmodell hatten, wie zum Beispiel eine BASF, bekommen ja Schwierigkeiten durch die besondere Energiesituation in Deutschland, verbunden damit, dass die geopolitische Lage eben die Geschäftsmöglichkeiten im Markt China beeinträchtigt. Das hat sicherlich eine Sache, die für viele deutsche Großunternehmen relevant ist, dass Deutschland eben sehr stark als Industrieland, ist ja immer sehr stark in Industrielast, wo die Wirtschaft sehr stark industrielastig ist, verglichen mit den angelsächsischen Ländern, USA oder Großbritannien, wo sehr stark Dienstleistungen und Konsumenten eben eine Rolle spielen, sehr stark vom chinesischen Markt abhängig war und ist, und dass da eben einerseits die geopolitische Situation und die Protektionismusbestrebungen von verschiedenen Seiten durchgreifen, auf der anderen Seite die eigene deutsche Politik durch die hohen Energiepreise hier in Deutschland, durch einige andere Entscheidungen hier in Deutschland. Deutschland ist natürlich immer schon ein Hochlohnland gewesen, immer schon ein Land mit hohen Energiepreisen, aber es ist jetzt eben verschärft und dadurch werden eben negative Entwicklungen, wie zum Beispiel jetzt bei der BayWa, auch verstärkt und kommen eben schneller abrupt nacheinander eben ans Licht. Was die BayWa selber betrifft, ist ja so ein klassisches, eigentlich ein S-DAX-Wert, aber so ein klassisches Beispiel.
Nicht mehr lange, am 23. fliegen sie raus. Ja,
die haben zwar zuerst noch 24 Milliarden Euro Umsatz gehabt, aber einen Marktwert, die Aktien von unter einer halben Milliarde, von 425 Millionen, was ich jetzt zuletzt gesehen habe. Negative Gewinnmarge, keine Gewinne, kein signifikantes Umsatzwachstum, kommen aus der genossenschaftlichen Landwirtschaftsdienstleistungsgruppe und sind von da quasi von einer genossenschaftlichen Struktur an den Markt gebracht worden, haben 5 Milliarden Euro Schulden bei 24 Milliarden Euro Umsatz und haben jetzt eben einen Restrukturierungsbeauftragten, also de facto eine Art
Sanierungsverwalter.
Also ein Chief Restructuring Manager, Officer beauftragt. Und hier läuft eben vieles darauf hinaus, dass eben für die Aktionäre es nicht besonders gut aussieht. Also ich würde das hier wirklich als fallendes Messer ansehen. Ich würde da eher verkaufen, wenn ich drin wäre. Ich würde jetzt nicht reingehen und versuchen, das zu zocken, weil am Ende die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass für die kleinen Aktionäre noch am allerwenigsten das übrig bleiben wird. Dann so andere Unternehmen wie eine Thyssen zum Beispiel, die stehen natürlich noch ganz anders da, aber haben auch eine sehr besondere Managementstruktur, haben auch eine Struktur wie ähnlich bei VW, die Arbeitnehmervertretung besonders stark war, die auch die vorherige CEO im März da rausgemobbt, gekegelt haben, die eben dort Restrukturierung beherzt anpacken wollte, wie das jetzt Herr Blume bei VW vielleicht machen will. Und da sieht man eben schon, dass das Strukturen sind, die nicht besonders shareholder-friendly sind. Also man sieht hier bei Thyssen eine Jahresperformance von -61%, im letzten Monat -17%. Und ein Kursgewinnverhältnis, das zwar im Moment auch bei 14 liegt, aber bei den erwarteten geringeren Gewinnen für die nächsten Jahre dann schon wieder bei 30 liegt. Und auch da würde ich, auch wenn die sicherlich in einem anderen Stadium der Entwicklung sind, wie die eine bei war, würde ich nicht zukaufen, diese ganzen Modelle, die jetzt ja, in Deutschland eben in Restrukturierungssituationen kommen, sind für mich eher fallende Messer als Anstiegsgelegenheiten. Wie siehst du das?
Ja, ich fand die Frage ganz interessant, genau, die hatten wir ja hier praktisch vorbereitet, durch BayWa haben uns ja mal die Landschaft angesehen und das fand ich ganz interessant, dann eben zu sagen, wie weiten das mal aus, da habe ich mir natürlich Gedanken im Vorfeld gemacht. Ich finde das immer schwierig, dass sozusagen, was auch viel gemacht wird, nur auf die politische Szenario oder Szenerie zu schieben, weil das ist durchaus falsch. Das hat halt damit zu tun, dass wir einfach Konzerne in Deutschland haben, die lange Zeit von einem System gelebt haben. Wenn man eben Probleme hatte, dann konnte man eben an die politische Tür anklopfen, dann wurde das geregelt über Lobbyarbeit und entsprechend hat man sich dann wieder zurückgelehnt und die alten Strukturen einfach sozusagen ausgedehnt und genossen.
Wie gesagt, und indirekt doch an der Politik.
Naja, genau, aber das Problem ist, dass andere Unternehmen eben weltweit das nicht machen konnten und gezwungen waren, wesentlich agiler, wesentlich flexibler zu sein, ihre Strukturen geändert haben. Und du hast ja auch bereits gesagt, ThyssenKrupp, da haben wir eine ThyssenKrupp-Stiftung drin, es gibt sich Gremien, es gibt alles, also alles Mögliche, was sicherlich auch in diesem sehr hochsensiblen Bereich Stahl, das war ja immer ein Rüstungskonzern, da eben natürlich auch notwendig ist. Bei Volkswagen ähnliche Situationen, sehr stark von Familien gesteuert, sehr stark das Bundesland Niedersachsen damit drin. Also da hat man eben sehr hohe Stakeholder, die natürlich auch Eigeninteressen vertreten und da auch nochmal vielleicht die ein oder andere notwendige Umstrukturierung einfach im Vorfeld schon mal so ausblockieren, einfach weil sie es können und gar nicht mal, ob das es vielleicht wollen oder notwendig ist, sondern einfach weil sie es können. Und bei dabei waren wir natürlich auch noch einen ganz interessanten Fall. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie eben ein Konzern in diese Nullzinsfalle reingelaufen ist. Also in der Phase, wo eben die Kredite nichts gekostet haben, eben alle möglichen zusätzlichen Geschäftsbereiche zugekauft haben, ob es jetzt in den Einstieg in den Solarbereich war, ob es Bautätigkeiten waren. BayWa ist eigentlich ein Konzern, der dafür mal geschaffen wurde, um landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit zu geben, wie eine Genossenschaft einzukaufen. Also eine Edeka auf Landwirtschaft, auf Agrarebene vielleicht mal so formuliert. Also da konnte man Saatgut, Rasenmäher und ich weiß nicht was alles kaufen und hat sozusagen wie eine Art Großhandel, wie eine Metro spezialisiert sozusagen agiert. So, dann hat man da gesehen, okay, geringe Margen, keine Dynamik drin. Das heißt, wir müssen unseren Aktionären was bieten, haben eben ausgeweitet ins Baugeschäft rein und was ich gerade gesagt habe, Solargeschäft, also Energieerzeugung. Konnte das natürlich gut machen, als eben die Kredite nichts gekostet haben. Und genau dieser Umkehrpunkt, das sieht man im Chart auch ganz gut, ist genau dann gekommen, als eben die Zinstrendwende da war. Das heißt, die Zinsen sprunghaft angestiegen sind. Da hat es natürlich so eine Konzerne in Anführungsstrichen zerrissen, weil einfach die Finanzierungskosten viel zu groß wären. Du hast bereits gesagt, 5 Milliarden. Ja, wenn ich vorher sozusagen quasi nichts dafür bezahlt habe, ist das keine Bürde. Wenn ich jetzt aber sozusagen 4% oder 3,5% auf diesen Kredit, und das ist jetzt noch wohlwollend mal formuliert, zahlen muss, dann reden wir über 200 Millionen Euro im Jahr an Zinsleistung, ohne Tilgung, ohne dass da was passiert ist, und das muss so ein Konzern mal reinkriegen. Und wenn wir jetzt rechnen, 24 Milliarden Umsatz im Handel, momentan so Margen zwischen 2-3%, da ist also nicht viel zu holen, da ist die Hälfte allein durch den Zinsdienst weg. Und das ist genau die Situation, die wir momentan eben bei der BayWa vorfinden. Also man merkt schon ganz, ganz viele Einzelaspekte. Sicherlich auch vollkommen richtig, was wir natürlich haben, ist, in Phasen, wo, das sieht man in den USA eben sehr gut, selbst wenn eben bestimmte Politiker oder bestimmte Parteien mit einer Branche nicht so richtig klarkommen, weil sie eben gegen den politischen Programm vielleicht agieren oder nicht richtig reinpassen, ist immer wieder zu sehen, dass wenn eine Branche dort in Gefahr kommt oder unter Druck steht, dass dann trotzdem was gemacht wird, weil man eben sieht, es bringt ja nichts, sozusagen denjenigen gegen die Wand fahren zu lassen, weil da sind ja Arbeitnehmer mit betroffen. Und das Ganze vermisse ich halt momentan hier in Europa, in Deutschland halt auch. Wir haben über die Automobilindustrie gesprochen. Da muss man eben auch mal unkonventionelle Wege gehen. Da kann ich mich nicht eben hinstellen und sagen, okay, unser Parteiprogramm lässt nur das und das zu, jetzt unabhängig von Deutschland, sondern auch mal auf der europäischen Ebene gesprochen. Da muss man vielleicht auch mal die ein oder andere bürokratische Reform, die man fordert, ob irgendwelche Ölkännchen auf dem Tisch stehen sollen oder nicht, einfach mal beiseite ziehen und sagen, das geht halt momentan nicht, weil der Wirtschaft, diesem Wirtschaftszweig geht es halt momentan schlecht. Wenn wir denen jetzt nochmal was aufbürden, dann wird das nicht besser. Und dann kann man doch im Endeffekt, sollte man da ein bisschen mehr Flexibilität vielleicht haben, dass man sagt, okay, man prolongiert das Ganze. Man muss es ja nicht von der Tischkante fegen, sondern sagt dann eben, okay, wenn sozusagen dieser Branche, diesen Sektor es wieder besser geht, dann kann man sozusagen sowas nachlagern. Und dieses Festhalten, dieses massive an diesen, wir haben aber gesagt, 2030 und 25 soll das und das passieren, das ist nicht wirksam. So funktioniert nichts, so funktioniert Natur nicht, so funktionieren Wirtschaftszyklen nicht. Ich kann nicht jetzt sagen, was in 6 Jahren passiert, sondern man muss dann schon auch ein bisschen sagen, okay, wir geben da eine Karenz mit rein. Und ich denke, das ist halt auch wichtig. Und vielleicht diejenigen, die darauf ein bisschen Einfluss haben, hier zuhören, sollten sich das mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, das wäre auch zukünftig der richtigere Weg. Man kann immer eine rote Linie ziehen, damit die Unternehmen wissen, wo es hingeht. Man sollte aber immer bei den grundsätzlichen Umsetzungen eine Karenz einfach mit einbauen und nicht das dann durch irgendwelche Klagen und winkeladvokatischen Zügen, die dann natürlich möglich sind, wie man es ja bei Apple zum Beispiel in der Vorfrage gesehen hat, ja, wenn man es eben kann, sondern dass man natürlich von sich aus auch sagt, hey, okay, wir müssen da einfach momentan mal sozusagen alle Viere gerade sein lassen und sagen, okay, wir schieben das mal auf, halten da nicht unbedingt dran fest. Das beste Beispiel, Atomausstieg, das hätte beinahe die größten Versorger hier in Deutschland gegen die Wand gefahren. Ich kann mich damals noch dran entsinnen, 2011, eine RWE, eine E.ON, die waren wirklich am Rand der Existenz. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Von einem Tag auf dem anderen. Also ich war ja am Montag, am Wochenende ist das ganze Fukushima passiert. Und in dieser Woche ist eine RWE wirklich ins Bodenlose dann gefallen, sozusagen als diese Bekanntgabe da gemacht wurden. Und das ist jetzt eben auch wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass sowas natürlich in dieser Form nicht geht. Und das vermisse ich so ein bisschen, dieses Feingefühl. Und das ist sicherlich auch das, was wir ja auch immer wieder sagen, das ist auch total parteiunabhängig, sondern spielt halt damit eine Rolle, dass die Politik insgesamt das einfach viel mehr beherzigen sollte. Aber gut, das ist ja im Endeffekt so, wie es ist. Aber ich denke, dass man hier wirklich nicht sagen kann, nur die böse Politik, sondern es ist halt ein grundsätzliches Problem, was über die Jahrzehnte entstanden ist.
Genau. Für Quintessenz würde ich aber auf jeden Fall sagen, solche Unternehmen würde ich in der Situation nicht zugreifen.
Genau. Du hast ja immer so schön, ne? Turnarounds, never turnaround.
Genau. Kommen wir zum nächsten, zu einem anderen Thema. Verlassen wir Deutschland, verlassen wir die Branche, gehen wir mal in die Convenience-Store-Branche. Das kann man da zugreifen. 7&Eye, ein japanischer Konzern, wird von der Alimentation Couche-Tard übernommen oder soll übernommen werden. Wie sind die zu bewerten?
Ja, spannend. Also auch eine interessante Story, die sich da wirklich international abspielt. Die Alimentation Couche-Tard ist ja ein kanadisches Unternehmen, franco-kanadisch demnach, so wenn du das Französisch aussprichst. ist ein Unternehmen, was sich dadurch hervorgetan hat, dass man eigentlich so früher so diese Tankshops betrieben hat. Also die haben sich eben, das, was wir hier teilweise kennen, so Rewe to go oder sowas, das betreiben die halt in Nordamerika oder weltweit, sind damit sehr, sehr erfolgreich. Wenn man sich den Chart ansieht, ist es so ein klassischer rechts unten, links oben Verlauf, ohne große Korrekturen. Ja. Die sind wirklich massivst erfolgreich mit dieser Strategie. Hatten im Übrigen auch mal vor 2001, war das, glaube ich, wollten die französische Carrefour kaufen. Mhm. Das hatte damals auch schon nicht geklappt. Jetzt macht man sich also ran und will die 7&Eye Holdings bzw. die 7-Eleven, das ist ja die Tochtergesellschaft der 7&Eye Holdings, das ist eine japanische Gesellschaft, die möchte man übernehmen, weil 7-Eleven in den USA auch sehr stark repräsentativ oder präsent ist und damit sozusagen den ganzen Standort beziehungsweise natürlich die Marktpositionierung von Alimentation im Endeffekt nochmal verstärken will. Spannend ist, die Japaner haben sich geziert, also sowohl das Management Board als auch, was ich ganz interessant war, die Regierung, die nämlich auch gesagt hat, nee, ihr kommt hier nicht rein und sozusagen da erstmal einen Riegel vorgeschoben hat. Jetzt hat aber Alimentation nachgebessert, also die haben gesagt, okay, wir wollen aber und besser mal am Preis nach. Der erste Übernahmepreis lag, glaube ich, irgendwas bei was habe ich hier vorhin gesehen, 39 Milliarden, das ist also schon ein ordentlicher Brocken gewesen, den die da hinlegen wollten. Genau, 39 Milliarden, das würden 14,86 Dollar pro Aktie von 7&i sein. Ich bin gespannt, wo das Ganze jetzt hingeht. Das war schon ein Aufschlag von 21% zum Schlusskurs vom 18. Also jetzt soll man eben nochmal nachbessern und es würde dann halt ein Unternehmen entstehen, was insgesamt eine Mitarbeiterzahl, was immer eine ganz interessante Größenordnung ist, von ungefähr 220.000 Mitarbeiter hat. Mhm. Hört sich jetzt viel an, aber ich habe mal natürlich was mitgebracht. Die Lidl-Stiftung alleine, also Lidl, das, was wir hier als Billig-Discounter kennen, die haben weltweit 360.000 Mitarbeiter. Oh. Und Aldi Nord und Aldi Süd zusammengenommen, kommen jeweils auch auf gute 275.000 Mitarbeiter. Also da ist die Größenordnung, sieht man mal einfach, selbst wenn die beiden Konzerne zusammengehen, kommen die noch nicht an die Größenordnung von den beiden großen Discountern weltweit ran. Auch von der Umsatzentwicklung sind sie da halt noch ein bisschen zurück. Also da ist noch durchaus einiges zu machen.
Und das, obwohl Lidl und Aldi kein Personal für die Nachtschicht bereithalten.
Nein, genau. Und die also auch nicht irgendwelche Tankstores betreiben. Genau, ja. Obwohl doch Aldi? Nee, weiß ich gar nicht, ob die irgendwo in den Ländern irgendwelchen Tankstellen sind. Wer das weiß, gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Nee, auf jeden Fall, ich finde die Story interessant. Ich glaube, dass tatsächlich da was passieren wird. Weil es einfach zeigt, dass wir auch hier einen internationalen Druck sehen, Zusammenschlüsse von diesen großen Konzernen, also großen in Anführungsstrichen. Und ich denke, dass die 7&i Holdings durchaus interessant sind. Wie siehst du die?
Also von den Kerndaten her sind sie ein bisschen auf jeden Fall insofern sinnvoll für die Alimentation, weil sie ein bisschen billiger sind, sowohl vom Kursumsatzverhältnis als auch vom Kursbuchwertverhältnis.
Noch,
ja. Typisch japanisch eigentlich. Japanische Unternehmen sind ja generell relativ günstig, was das Kurs-Buchwert-Verhältnis betrifft. Das passt vielleicht ein bisschen in diese Japan-Story, dass Japan eben versucht, für internationale Investoren attraktiver zu werden. Wir wissen ja, Warren Buffett hat auch schon da groß zugegriffen bei den großen Handelshäusern in Japan. Und finde ich ganz spannend. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt in der Branche unbedingt zusteigen möchte. Man könnte vielleicht die 7&i so als kleinen Trade kaufen und darauf setzen, dass der Käufer noch ein bisschen zulegt, dass das Zieren in Tokio vom Management und von der Politik sich lohnt. Ob das jetzt für die Kushtar-Aktionäre kurzfristig ein Vorteil sein wird, weiß ich nicht. Für aufkaufende Unternehmen haben wir normalerweise immer erstmal einen Abschlag, weil ja viel auch von Liquidität weggeht. Aber interessanter Markt, das, was man in Berlin Spätis nennt, genau. Betreiben die eben in großem Stil.
Genau, schöner Vergleich, ja. Kommen mir gerade Bilder in den Kopf. Na gut, wir werden in Teil 3 uns mal anschauen, was in der nächsten Woche so ansteht und auf welche Zahlen man achten sollte, welche interessant sind und wichtig werden. Bis gleich.
Bis dahin.
Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von Come On, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich habe gerade überlegt, ob man mit einem Wian einsteigen sollte, aber das wäre jetzt dann doch zu albern.
Wir sind wieder zurück. Versuchbar klug.
Genau. Wir sind wieder zurück, genau, und haben außer irgendwelchen dämlichen Pferde-Analogien jetzt auch noch die Zahlen mitgebracht für nächste Woche. Wir gucken mal, würde ich vorschlagen, erstmal auf die mikroökonomische Ebene. Worauf guckst du in der kommenden Woche? Was für Unternehmen sind in deinen Fokus geraten und für dich interessant?
Also nächste Woche ist eine ganz spannende Woche, was die mikroökonomischen Daten betrifft. Da Darden Restaurant veröffentlicht, das ist das wichtigste Unternehmen der Welt. Nein, im Ernst, also nächste Woche auf der Mikroebene, da sieht man einfach, dass die Quartalsberichtssaison vorbei ist. Es gibt relativ wenig zu berichten.
Na gut, Meyer Burger, oder? Also die Zocker, die werden da wahrscheinlich ganz groß drauf gucken.
Am 16.09. Am Anfang, das ist natürlich für uns als langfristig orientierte Investoren besonders interessant.
Ja,
was interessant ist, also an großen Unternehmen sind FedEx, Lennar und General Mills vielleicht noch interessant.
Ja.
Also FedEx kann vielleicht was darüber sagen, also das ist das einzige Unternehmen, das wirklich eine gewisse Aussagekraft hat, konnte sich zuletzt, nachdem sie eine lange Durchstrecke hatten, ein bisschen besser entwickeln als der Hauptwettbewerber UPS oder auch als die DHL. Und das eben, kann man eben sehen, ob diese Restrukturierungsstory greift. Das sind relativ große Unternehmen mit über 60 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, knapp 70 Milliarden Dollar. Und das sagt natürlich auch ein bisschen was über die Konjunktur insgesamt aus. Lennar sagt vielleicht was über den Immobilienmarkt in den USA aus. Mhm. Ist auch sehr gut, wir haben sich auch sehr gut entwickelt über Jahre hinweg schon. Sehr konstanter Compounder. Und General Mills ist eben Lebensmittelgeschäft vielleicht auch noch interessant. Ansonsten sind eher kleinere Anbieter. Wie gesagt, Darden Restaurants, Kingfisher und Phoenix. Kleinere Werte.
Ja. Also Phoenix Group kommt aus einem englischen Versicherungskonzern, Kingfisher. Bei FedEx finde ich, hake ich mal kurz ein, finde ich ganz spannend. Ich glaube, da sollte man wirklich genauer hinschauen, weil die sind nämlich vor 2 Quartalen ganz schön massiv abgestraft worden, weil nämlich die Erwartungshaltung doch noch zu hoch war und FedEx um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, Konjunktur sieht doch nicht so gut aus, Auftragsrückgänge. So, denn das letzte Quartalsergebnis, was sie vorgelegt haben, ist eigentlich nur besser gewesen, weil man eben Kosten eingespart hat. Trotzdem ist das operative Geschäft noch rückläufig gewesen. Das heißt also, auch hier ist noch keine Konjunkturerholung richtig zu sehen. Ich bin nämlich jetzt auch gespannt in der kommenden Woche, ob wir diesen Trend wirklich weiter fortgesetzt sehen. Das heißt also, ob gerade auf der Logistikebene weiterhin Rückgänge sind oder ob wir erste Anzeichen einer Stabilisierung haben. Weil man muss hier wirklich ganz klar unterscheiden. Die FedEx hat, wie du auch gerade gesagt hast, ja nur besser abgeschnitten, weil sie die Kosten gespart hat. Das operative Geschäft ist ja nicht besser geworden, sondern es hat sich weiter verschlechtert. Aber eben die Erwartungshaltung war durch die vorherige negative Überraschung so schlecht, dass die sozusagen der sogenannte sprichwörtliche Hamster mit dem Sturmgepäck da drüber springen konnte, über die Barriere, die eben aufgebaut wurde. Und das wird halt nochmal spannend. Also von daher am 19.09. Donnerstag die FedEx unbedingt beobachten. Die Zahlen könnten auch für die DHL und andere Dienstleister nicht ohne werden.
Genau.
Gucken wir mal auf die Makroebene. Worauf achtest du in der kommenden Woche?
Vor allem Mittwoch, also relativ viel auf der Makroebene. Im Gegensatz zur Mikroebene kommt relativ viel. Mittwoch die Zinsentscheidung finde ich am spannendsten, gerade auch im Hinblick auf das, was wir jetzt heute zum Zeitpunkt der Aufnahme hier in Europa von der EZB erwarten können. Ja. Und ich hatte Stand jetzt eher 25 Basispunkte für wahrscheinlicher. Ob es 50 werden, will ich auch nicht ausschließen. Da können wir nächste Woche drüber philosophieren. Ansonsten kommen vorab schon wichtige Einzelhandelsumsatzdaten und Wirtschafts- und Konjunkturdaten am Dienstag aus den USA. New York Empire State Index am Montag schon. Das ist das, was vielleicht auch im Vorfeld ein bisschen die Märkte bewegen wird, woraus die Märkte, die Aktienmärkte dann wahrscheinlich auch Indizien für eine Zinsentscheidung ableiten wollen. In Europa kommen am Montag Handelsbilanzzahlen und Lohnkosten. In Deutschland und Europa am Dienstag ZDW-Umfrageergebnisse. Kann ein bisschen was darüber aussagen, ob die Konjunktur hier in Deutschland oder zumindest in den anderen europäischen Ländern ein bisschen an Fahrt gewinnt. Zuletzt sah es ja in Europa insgesamt etwas besser aus als in Deutschland. Am Mittwoch, kurz bevor die FED eben rauskommt, gibt es dann noch Verbraucherpreisdaten aus Europa. Mhm. Dann nach der FED-Entscheidung gibt es in den USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Die wird dann wahrscheinlich nicht so stark gewichtet werden vom Markt, weil die Zinsentscheidung gerade war. Leistungsbilanz in Europa. Dann kommen am Freitag die Zinsentscheidung an China. Mhm. Aus Europa Verbrauchervertrauen und aus den USA FOMC mit Patrick Harker spricht. Mhm. Dann gibt es noch verschiedene Nachrichten zu Erzeugerpreisen aus Deutschland. Also das wird einiges sein. Also die Woche ist voll mit Nachrichten. Ich würde sagen, das, was nach der US-Fed-Entscheidung kommt, wird dann eher weniger Einfluss auf die Märkte haben. Das, was vorher kommt, eher größeren Einfluss. Also am Mittwoch die Zinsentscheidung wird das Entscheidende sein.
Genau, wir kriegen noch die Bank of Japan am Freitag, also nächste Woche sind tatsächlich die großen Notenbanken. Wir bekommen auch noch so ein paar Redebeiträge, zum Beispiel von den Bank of Canada-Gouverneur Macklem. Also da gibt es einige Dinge, die sicherlich auf der Makroebene gerade eben zinspolitisch ganz interessant sein könnten. Genau, und ich denke halt auch, da wird so ein bisschen nach dem Spiel ist vor dem Spiel sein, dass man da natürlich gerade nach der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank guckt, okay, wieder dieses klassische Erstanträge, Arbeitslosenunterstützung, wie sind die Preisentwicklung genereller Natur. Aber ich würde jetzt mal sagen, auch grob gesprochen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will mir diesen ganzen Kleinkram da nicht antun, sollte man zumindest Zinsentscheidung FED, Zinsentscheidung Bank of Japan und Zinsentscheidung People's Bank of China, das sind mit Sicherheit erstmal die drei großen Ereignisse, die man in der kommenden Woche auf der Agenda haben sollte. Ja, und du hast auf der Agenda was fürs Wochenende?
Natürlich meinen Privatjet putzen. Nein, wir arbeiten natürlich durch am Wochenende.
Natürlich, für unsere Kunden. Die Projekte werden durchgepeitscht.
Genau.
Ja, so kennt man dich.
Ich vermute, du auch, ne?
Ja, ich auch. Ich werde sozusagen Podcasts und Videoformate produzieren, bis der Arzt kommt, genau. Und ich hoffe, euch gefällt das, wird es gefallen. Vielen Dank, dass ihr zumindest dabei wart. Vielen Dank, lieber Dirk, dass du dabei warst. Du kannst jetzt dein Pferd gleich wieder mitnehmen und die Pferdeäpfel wegkehren.
Okay, belassen wir es dabei.